Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der biblische Abschnitt, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, steht bei Lukas im 22. Kapitel. Es ist die Gefangennahme Jesu. Wenn wir uns das vorstellen, Jesus war nach dem Abendmahl mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane gegangen. Und dort hat er gerungen darum, dass doch der Kelch, also das Leiden an ihm vorbeiging. Und seine Jünger haben einfach geschlafen. Und da heißt es am Schluss, dass Jesus sagt: Wie könnt ihr nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der 12. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie: Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber rief: Halt, hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel, und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Liebe Gemeinde, wer war dieser Judas? Was ging in ihm vor? Wie wird ein Vertrauter zu einem Verräter? Welche Motive hatte er? War es Enttäuschung, Liebe, Hass oder Ehrgeiz? Wir wissen es nicht. In unserem Text heißt es ganz einfach: Judas, einer der 12. Er gehörte zu Jesus. Er war ihm nachgefolgt, hat ihm zugehört, hat die Wunder gesehen. Und Jesus hatte ihn erwählt wie jeden anderen. Er hat ihn geliebt wie jeden anderen. Und er hat an seinem letzten Abend beim Abendmahl das Brot mit ihm geteilt. Einer der 12, einer von denen, die Jesus besonders nahe waren. Im Matthäusevangelium wird berichtet, dass Jesus Judas, noch als er mit den Soldaten anrückt, Freund nennt. Jesus lässt nicht von ihm ab. Jesus lässt niemanden stehen. Wie schlimm sein Verhalten, seine Einstellung, seine dunklen Gedanken auch sind. Er bleibt auch uns immer Freund. Ich stelle mir Judas vor als einen, der hin und her gerissen war. Einer, der zwei Seelen in seiner Brust hatte. Auf der einen Seite war er Jesus leidenschaftlich gefolgt. Und auf der anderen Seite war da wohl auch die Frage: Wenn Jesus doch der Messias ist, warum zeigt er sich nicht endlich? Warum lässt er das alles mit sich machen? Er muss doch sehen, dass die Geistlichen ihn immer mehr bedrängen und in die Ecke stellen. Warum zeigt er sich nicht als der Messias, der Israel erlösen wird, der Israel von der römischen Besatzungsmacht befreit? Manche deuten das Verhalten des Judas so: Er wollte Jesus mit seinem Verrat dahin bringen, dass er sich endlich als Messias zu erkennen gibt. Ob es so war, wir wissen es nicht. Denkbar wäre es. Wir wissen, er ging zu den Priestern und den Offizieren der Tempelwache, die immer schon nach einer Möglichkeit gesucht hatten, Jesus möglichst unauffällig zu beseitigen. Und Judas konnte ihnen sagen, wo Jesus sich in der Nacht aufhalten würde. So geht Judas mit einigen Männern der Tempelwache in den Garten Gethsemane. Gerade hatte Jesus noch mit Gott gerungen und mit sich selbst, um einwilligen zu können in den Weg, der vor ihm liegt, den Weg ans Kreuz. Und er musste die bittere Erfahrung machen, dass seine engsten Freunde und Vertrauten es nicht hinkriegen, wenigstens eine Stunde lang wach zu bleiben und für ihn zu beten, sondern einfach einschlafen. So kommt Judas auf ihn zu. Er will ihm einen Kuss geben. Und Jesus fragt Judas: Mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Jesus fragt, er sagt nicht: Judas, du Verräter. Eine Frage kann ein Gespräch eröffnen. Eine Frage kann aufrütteln. Judas, willst du das wirklich? Jesus hat oft gefragt. Er hat Menschen dabei geholfen, sich über sich selbst klar zu werden, über das, was sie in der Tiefe des Herzens wollen, fühlen, was sie im Innersten bewegt. Er hat ihnen Raum gegeben, sich auszusprechen, das Gespräch mit ihm zu suchen. Und er hat Menschen auch in Frage gestellt. Jesus hat zum Beispiel gefragt: Was soll ich für dich tun? Warum habt ihr solche Angst? Worüber habt ihr unterwegs miteinander gesprochen? Begreift ihr, was ich euch getan habe? Kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Warum weinst du? Liebst du mich? Ich möchte Sie einladen und ermuntern. Lesen Sie mal ein ganzes Evangelium durch. Es sind nicht so viele, schrecklich viele Kapitel. Das schafft man schon. Und achten Sie mal darauf, was Jesus fragt. Denn das sind auch Fragen an uns. Und dann können wir mit Jesus ins Gespräch kommen. Da wird ganz viel entstehen an innerer Klarheit und an einer kostbaren Beziehung zu ihm. Judas verrät Jesus mit einem Kuss. Der Bruderkuss zur Begrüßung war ganz normal, als ein Zeichen der Gemeinschaft. Und wenn ein Schüler einen Rabbi zur Begrüßung geküsst hat, war es auch ein Zeichen der Hochschätzung, Hochachtung. Und mit diesem Zeichen der Wertschätzung verrät Judas Jesus. Was muss das für ein Schmerz gewesen sein? Kaum begreifen die Jünger, dass Jesus gefangen genommen werden soll, fragen sie: Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und schon hat einer das Ohr eines Soldaten abgeschlagen. Auch sie hatten doch gehofft, dass Jesus als Messias ein neues Reich aufrichten würde, ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens. Und nun das. Jesus lässt sich einfach gefangen nehmen, ohne Widerstand. Da bricht auch für die Jünger eine Welt zusammen. Jesus hatte offensichtlich etwas anderes vor. Irgendwie kann man doch die Jünger wirklich verstehen. Wäre es nicht schön, wenn Jesus auch heute öfter seine Macht zeigen und gebrauchen würde? Zum Beispiel bei unseren Problemen. Oder wenn wir unter Krankheit leiden, wenn man ungerecht behandelt wird, wenn über Kirche und Glauben gelästert wird, wenn die Völker Krieg führen und gleichzeitig Millionen Menschen verhungern. Wäre es nicht schön? Wir könnten die christlichen Anschauungen gesetzlich durchsetzen. Wahrhaftigkeit, Respekt, Verantwortungsgefühl, Gerechtigkeit, Frieden. In der Geschichte der Christenheit sind viele Christen der Versuchung der Macht erlegen und haben ihre christlichen Anschauungen gewaltsam durchgesetzt. Entweder mit Hilfe staatlicher Macht, sodass Menschen gezwungen, zum Beispiel gezwungen wurden, sich taufen zu lassen, oder durch moralischen Druck, indem sie Menschen ein schlechtes Gewissen gemacht haben oder gar mit dem jüngsten Gericht gedroht haben. Wie lange in der Geschichte der Kirche war es selbstverständlich, getauft zu werden? Zur Kirche zu gehören, ob evangelisch oder katholisch, das bestimmte der Landesherr. Die Frage, ob man das wollte, ob man irgendwas mit dem Glauben am Hut hatte, stellte sich gar nicht. Das fällt der Kirche heute auf die Füße. Menschen verlassen scharenweise die Kirche, weil sie sich endlich selber entscheiden. Das bringt unsere verfasste Kirche in ungeheure Schwierigkeiten. Aber genau das ist ihre Chance. Dass Menschen freiwillig, weil sie von Gott angesprochen wurden, den Weg des Glaubens wählen und nicht, weil sie in irgendetwas hineingeboren wurden und sozusagen zwangsläufig dazugehören. Und es liegt an uns, einladende Kirche zu sein, so zu leben, dass Menschen einfach auf die Idee kommen, dass es etwas Heilsames, Gutes, Förderliches sein kann, zu glauben und zur Gemeinschaft der Kirche dazuzugehören. Eine Art von Zwang wollte Jesus offensichtlich nicht. Er hat die Macht, so. Aber er verzichtet darauf. Er will seine Macht nicht für seine Zwecke nutzen und genauso sollen Christen und Kirche ihre Macht nicht für die eigenen Zwecke missbrauchen und auch nicht, um das Anliegen Jesu durchzusetzen. Jesus geht einen anderen Weg, den Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat. Es ist nicht der Weg der Macht, sondern der Liebe und der Hingabe bis zum Kreuz. Mit Gewalt könnte er die Menschen auf Linie bringen. Sie zwingen, aber er könnte sie nicht gewinnen. Jesus möchte die Menschen gewinnen für sich, für das Reich Gottes, für die Ewigkeit. Mit Liebe nimmt er in Kauf, dass sie ihn ablehnen und töten. Aber nur so kann er Menschen gewinnen, die ihm ihr Herz schenken und ihr Leben nach ihm ausrichten, aus freien Stücken, aus Liebe zu ihm. So möchte er auch uns gewinnen, ihm aus freien Stücken und aus Liebe zu folgen, so zu leben, wie er es als ein heilsames Leben für uns vorgesehen hat. Der Weg Jesu ist nicht der Weg zum irdischen Thron, sondern zum Kreuz. An diesem Punkt wird deutlich der Unterschied zwischen Jesus und den Jüngern, zwischen Jesus und dem, was normalerweise unter uns gilt. Das, was normalerweise für Schwäche gehalten wird, nämlich dass jemand sich nicht durchsetzen kann, wird hier zu dem, was sich als größere Macht herausstellt, nämlich die Liebe. Und auf diesem Weg will Jesus uns mitnehmen. Die Versuchung bleibt, mit Macht etwas durchzusetzen, nach Erfolg und Größe zu streben, weil es zunächst einfacher ist. Wenn wir Macht ausüben, brauchen wir uns nicht hinzugeben. Wir brauchen uns. Jede Hingabe heißt auch, ich mache mich verletzlich. Wenn ich Macht ausübe, mache ich mich nicht verletzlich. Worauf sehen wir? Worauf sind wir ausgerichtet? Unsere Augen, Oculi. Darauf, wie wir etwas durchsetzen oder wie Jesus mit uns umgeht. Wenn wir auf ihn sehen, merken wir, wie die Liebe langfristig mehr verändert. Ich bin froh, dass Jesus so mit mir umgeht. Wenn er mich zwingen würde, müsste ich folgen. Aber innerlich würde ich mich sträuben. Und dann hätte ich keine echte Gemeinschaft mit Gott. Durch die Liebe hat er mich gewonnen und arbeitet daran, mich zu verändern. Seine Jünger weist er in die Schranken, als sie Gewalt anwenden wollen. Das abgeschlagene Ohr heilt er. Mit seiner Liebe heilt er, was wir Menschen zerstören. Was wird hier eigentlich gefangen genommen, festgesetzt? Was soll sich in den Augen seiner Gegner nicht weiter verbreiten? Die Überzeugung, dass das Wohl des Menschen an erster Stelle steht, dass die Gesetze den Menschen dienen sollen und nicht der Mensch den Gesetzen. Die Gewissheit, dass jeder Mensch genauso viel wert ist wie jeder andere, dass jeder Kranke, jede Zweiflerin, jeder Verbrecher, jede Zynikerin, jeder Außenseiter, jede Leistungsschwache in den Augen Gottes einen ungeheuren Wert hat. Wer weiß, vielleicht einen höheren Wert als der, der meint, alles aus eigenen Kräften zu schaffen und Gott nicht zu brauchen. Die Ansicht, dass Liebe mehr bewirkt als Macht. Die Einsicht, dass die persönliche Beziehung zu Gott wichtiger ist als alles, was ein Mensch sonst in dieser Welt erreichen kann. All das soll festgesetzt werden, all das soll sich nicht verbreiten, so meinen es seine Gegner. Sie nehmen ihn fest, sie bringen ihn ans Kreuz. Aber alles, was Jesus bewirken wollte, konnten sie nicht gefangen nehmen. Denn alles, was Jesus wollte, lebt. Mehr oder weniger unter uns. Aber er lebt unter uns. Er kann uns heute verändern, wenn wir in seine Liebe einwilligen mit unserem ganzen Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.